Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der wundersamen Rap-Woche mit Mauli und Steiger und unserem Special Guest Verifiziert. Hallo, Verifiziert.
Hallo.
Wann hast du dir diesen Namen ausgedacht?
Ich habe mir den gar nicht wirklich ausgedacht, sondern ich werde von allen Veri genannt. Das war immer schon mein Spitzname. Und ich wollte irgendwie so vor 4 Jahren war das, oder vor 5 Jahren wollte ich einen lustigen Instagram-Namen haben und habe so geschaut, welche Wörter es noch gibt, die mit V-E-R anfangen, und Verifiziert war immer noch frei.
Heißt du wirklich Vera?
Verena eigentlich.
Ah, okay. Genau. Sehr, sehr lustig, weil ich habe das nämlich meinem 16-jährigen Sohn erzählt und meiner Vera, oder?
Denken viele.
Wäre ich persönlich aber gar nicht drauf gekommen. Molly, wie geht's dir?
Mir geht's super. Was war das für ein Moment für dich, als dein Account dann wirklich verifiziert wurde? Full Circle? Noch nicht? Wirklich
nein,
nicht?
Nein, ich wollte es noch nicht. Ich will noch abwarten.
Aus welchem Grund? Zu viel so. Druck dann?
Nein, überhaupt nicht. Ich finde es irgendwie ganz witzig, so zu heißen, aber es nicht zu sein. ich brauche das jetzt
wie
noch nicht.
Wie viele Followerinnen hast du?
Jetzt ungefähr 8000, glaube ich.
Okay.
Also, wirklich?
Okay. Ja.
Warum kommst du mir so groß vor die ganze Zeit? Ist irgendwie aus allen Ecken, ja, wahrscheinlich, weil alle schon so wissen und so, ja, aber noch nicht ganz alle
anscheinend. Es wächst langsam, aber stetig. Das ist eh ganz schön. Also ich bin eh froh eigentlich drüber, dass es jetzt nicht so ein großer Boom war, aber ich bekomme halt voll mit, dass es richtig viele Day Ones auch gibt, die echt jetzt schon, seit ich angefangen habe, meine Musik hören. Und also dadurch, dass mir auch ziemlich viele Artists und generell Leute so in der Musikwelt, in der Industrie schreiben und mir auch die Bestätigung geben, fühlt sich's für mich auch irgendwie ein bisschen größer an als diese Zahl halt 8000. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt eh wurscht.
Ist es heute überhaupt noch messbar? Also jetzt klar, natürlich durch Plays und so weiter und so fort, aber entscheidet sich das dann nicht so quasi erst auf Tour, wenn man live unterwegs ist, wie viele Leute dann tatsächlich kommen, wie viele Leute einen dann wirklich sehen wollen oder auf Festivals?
Ja, das weiß ich noch nicht.
Wird es das wieder geben?
Du bist ja über Lockdown, hast du ja eigentlich dein größtes Schaffen war ja über Lockdown, oder?
Genau,
du hast ja noch gar keine Tour in dem Sinne
und ich habe aber auch angefangen, Musik zu machen und habe immer gesagt, ich möchte eigentlich gar keine Konzerte geben und habe aber dann immer mehr MusikerInnen kennengelernt, bei denen ich halt mitbekommen habe, wie geil das ist, und hatte jetzt auch meine ersten 2 kleinen Konzerte in der Nähe von Bremen.
Oh,
und das war voll schön und hat mir voll Spaß gemacht, aber ich war davor echt so, ich wollte es eigentlich gar nicht.
Warum wolltest du nie live auftreten?
Also ich hatte das nie als Ziel, Musikerin zu werden und mit Musik irgendwie, also von Musik leben zu können, und deswegen habe ich auch nie drüber nachgedacht, und das kam irgendwie alles eher so, dass man mir quasi so die Opportunities in den Schoß gelegt hat, und dann habe ich mal drüber nachgedacht, stimmt, ich könnte mit der Gastro aufhören und könnte einfach Songs schreiben, und bis ich das mal realisiert habe, hat es auch ewig gedauert, und dann eben das mit den Konzerten, das war für mich irgendwie so, weiß ich nicht, so ganz weit weg einfach.
Stehst du nicht gerne im Mittelpunkt oder bist du so nicht gern im Spotlight?
Vielleicht auch, ja. Schwierig zu sagen. Ich glaube, es hat einfach ein bisschen gedauert, dass mein Gehirn gecheckt hat, dass das möglich ist.
Aber das ist so, ja, eigentlich wirklich geil, weil es so viele Leute gibt, die unglaublich gerne und mit so unglaublich viel Druck das werden wollen, und dann klappt es oft leider nicht und du sagst, nein, ich möchte eigentlich auch wurscht. Also was wolltest du denn dann werden, wenn du keine Musikerin werden wolltest?
Ja, das ist eben auch das Ding, warum ich es dann gemacht habe. Ich wusste das nie. Also ich habe so...
Ich kenne unheimlich viele Leute, die Maschinenbau aus dem Grund studiert haben. So, ich wusste halt einfach dann halt Maschinenbau. So.
Nein, ich habe das kam eigentlich wie gerufen, weil ich so... ich bin so zwischen Gastro und Verkauf hin und her gependelt und es hat voll Spaß gemacht, aber es ist halt, mit der Zeit wird das auch ein bisschen anstrengend. Und habe aber nebenbei eben immer so zum Spaß einfach mit Freunden ein bisschen Musik gemacht, ein bisschen was aufgenommen. Und dann kam eben so jemand, der gesagt hat, hey, macht das doch beruflich.
Was heißt denn zwischen Gastro und Verkauf hin und her gependelt? Das hört sich jetzt eher nach Gelegenheitsjobs, also oder oder hast du Gastronomie, Hotelfachfrau gelernt?
Nö, also ich habe eine Lehre, ich glaube bei euch heißt es Ausbildung, bei den österreichischen Bundesbahnen gemacht.
Wirklich? Du bist ja. ÖBBlerin? Mein Großvater war auch Bahner.
Ah, echt? Mhm. Ja, super.
Bahner.
Grandios.
Er war auch Bahner.
Das war abgesichert.
Naja, klar.
Voll.
Ich hatte eine Uniform früher. Das war so Leute, die nicht zum Militär gehen wollten, gingen dann zur Bahn, weil
oder zum Post. Auch
so schicke Uniformen anhaben.
Ja, voll. Und das war aber auch eher, also ich habe diese Lehre nicht unbedingt ganz gewollt gemacht, sondern eher, weil ich, also ich habe mit der Schule aufgehört, dann wusste ich wieder ganz lange nicht, was ich machen soll. Und dann haben meine Eltern so, da war der Onkel dort und deswegen war das halt
einmal
was ganz
Bahn,
Tolles.
Immer Bahn.
Ja, genau. Und das Ding ist, es war ja auch, also ich habe dort echt für mein Alter damals super gut verdient. Ich war mega gut abgesichert. Da gibt es ja, wenn man bei der Eisenbahn arbeitet, dann gibt es irgendwie noch so Specials, dass ich zum Beispiel für Medikamente nichts zahlen musste, wo ich ein Rezept dafür bekommen habe und lauter solche Sachen. Also so richtig gut eigentlich. Dann bin ich da jeden Tag gesessen und habe E-Mails gecopy-pastet und habe eh so währenddessen, es war denen eh komplett egal, was man macht. Ich habe währenddessen die ganze Zeit Musik gehört und Playlists erstellt und dann halt ein paar E-Mails. Also so mega geil eigentlich. Aber es war mir dann doch zu
aber
blöd.
Aber für 40 Jahre in Zukunft wolltest du nicht machen.
Ja, nein.
Schade.
Und dann,
toll, die besten Playlists Österreich.
Die waren echt gut.
Live aus dem ÖBB-Tower.
Ja. Na, voll. Und dann habe ich zur Gastro gewechselt, weil das weil Freunde von mir eine Gastronomie übernommen haben.
Okay.
Und das war dann so voll lustig, halt dort quasi eine Gastronomie und der ganze Freundeskreis arbeitet dort. Und es war so super anstrengend, viel zu lange Arbeitszeiten und wirklich körperliche Drecksarbeit.
Selbstausbeutung?
Ja, auch. Aber es war trotzdem viel geiler, weil es halt irgendwie mit Menschen war. So. Ja. Also deswegen war ich dann in der Gastro, dann mal im Verkauf, weil das auch irgendwie mit ein paar Freundinnen war, dann wieder in der Gastro.
Ganz kurz, war das ein Club oder war das ein Restaurant?
Es war so tagsüber ein Restaurant und in der Nacht haben wir dann angefangen, so ein paar Partys zu veranstalten.
Ah, okay. Geil. Und wirklich so ein bisschen als Kollektiv oder?
Ja, kann man schon so nennen.
Und also lief es wirtschaftlich gut oder war der Freundeskreis dann irgendwann mal so groß, dass leider nichts hängen
Ja, liegt? Die Leute sind gekommen und gegangen, die dort gearbeitet haben. Und ich würde sagen, so Mittel.
Also aber der Laden nicht. Existiert noch?
Ja, den gibt es noch.
Empfehle ihn gerne. Also, ja.
Den hat jetzt keiner mehr von uns. Das sind jetzt andere Leute.
Da ist jetzt Elon Musk jetzt gekommen, hat ihn aufgekauft. Jetzt heißt jetzt Uber. Uber Dance. Uber Eats Dance.
Uber Eats Dance.
Okay, aber wenn du zwischendurch gesagt hast, dann, okay, du wolltest das gar nicht. Oder willst du das denn mittlerweile? Fühlt sich das mittlerweile so nach etwas an, wo du dich voll hinterhängst und sagst, okay, jetzt ist das der einzige Fokus?
Voll, also extrem. Ich liebe das voll. Und ich habe früher auch schon so ein bisschen Musik gemacht, aber es war einfach nie irgendwie in Reichweite, dass ich damit was. Also ich habe es mir einfach nicht zugetraut, dass ich damit irgendwas anfangen kann. So. Und deswegen habe ich einfach nie drüber nachgedacht. Und jetzt, wo es eben so ist, dass ich echt 4 Tage pro Woche Musik mache und das Ganze mit Videos, also mir macht so alles, was damit zu tun hat, macht mir Spaß. So dieses Social Media Auftreten, dann das Videos überlegen, Konzepte schreiben, das sind so alles Dinge, die mir voll taugen und wo es eigentlich im Endeffekt eh immer schon, also ganz viele Friends von mir sagen, macht eigentlich so viel Sinn, dass ich das jetzt, also dass wenn eine aus dem Freundeskreis sowas machen würde in die Richtung, dann bin es halt ich. Hm. Und dass das immer schon voll viel Sinn gemacht hat, weil ich halt eben genau in diesen Branchen mich gut
interessiere.
Ja, mega interessiere, voll.
Cool. Aber wie kam es dann überhaupt zum Musik machen? Weil ich meine, das macht man ja auch nicht einfach so. Irgendwo braucht man ja doch auch irgendjemanden, der ein Beat machen kann, aufnehmen kann.
Also ich habe ganz früh schon angefangen, Klavier zu spielen und habe dann auch mal versucht, irgendwie mir selbst so produzieren beizubringen. Das konnte ich leider absolut gar nicht. Und dann habe ich mir aber GarageBand runtergeladen und da ist es ja super easy, einfach irgendeinen Beat zu machen. Und habe dann auf GarageBand, das ist eh gar nicht so lange her, das war so vor 3-4 Jahren oder so, habe ich so GarageBand-Beats gemacht und habe dann über die Apple-Kopfhörer so richtig crappy Sachen einfach gerappt. Also es war wirklich schlecht. Es war nicht mal so lustig schlecht, sondern
die, die Phase der Wackness muss aktiv durchschritten werden.
Ja,
das stimmt. Ist wirklich so.
Voll. Aber ich habe es auch nie ernst gemeint. Ich habe das so nie...
nie habe ich schon öfter gesagt,
ja, ja, voll. Ich lache nur deswegen, weil das so eine der Weisheiten ist, die lange nicht gedroppt wurden.
Das stimmt, das stimmt. Aber wir hatten auch lang niemand da, der...
Der zu seiner wacken Phase gestanden hat.
Der aktiv seine Wackness-Phase durchschritten hat.
Ja, voll. Und das Ding war halt, dass wir es ja auch ganz lustig fanden, dass das so... Ich hatte keine Ahnung, was ein Autotune-Key ist. Und das war halt komplett... Es war wirklich irgendwas. So.
Okay.
Wir haben das auch meistens immer so bei irgendwelchen Partys alle miteinander dann irgendwas aufgenommen. Und dann habe ich angefangen, immer mehr auch alleine mich damit zu spielen und das halt immer wieder auf Soundcloud zu laden. Und dann haben plötzlich so Freunde von mir angefangen zu sagen, hey, das wird echt immer besser. So, das ist echt cool. Ich höre mir das auch nochmal an. Und das ist nicht nur nervig. So.
Das ist nicht nur Beri, die halt, ja. Ja, klar, ich habe es gehört.
Voll. Und dann habe ich den Zäpfel kennengelernt, also einer meiner Produzenten. Mhm. Und wir haben uns halt voll gut angefreundet und dann hat er gemeint, hey, ich habe ein Studio daheim, weil der einfach auch schon sehr lange produziert und gerappt hat zu Hause. Und hat mich eingeladen und hat gesagt, hey, machen wir mal einen richtigen Song. So. Und dann hatten wir unsere erste Session und es hat halt mega Spaß gemacht. Und dann haben wir eigentlich nicht mehr aufgehört einfach damit.
Wie cool. Wenn es deine erste Session war, so richtig mit jemand anderem, hast du so ein Learning daraus, was du an dem Tag, gab es so einen Klickmoment, wo du gemerkt hast, ah, das ist über GarageBand hinaus oder sowas?
Schwierig. Eine Sache, wo es auf jeden Fall, also es war eh, glaube ich, klar, dass es so bei der ersten Session so ist, aber ich hatte mega Angst so, dass der mich da jetzt singen hört und dann war es im Endeffekt so egal, irgendwie, was eh klar ist. Und was aber auch so, wo es auch Klick gemacht hat, war so, dass das war ein Feature und ich habe da so eine Melodie wollte ich anders haben, die er gemacht hat, also die quasi das Feature gemacht hat. Und dass ich mich da quasi getraut habe zu sagen, mach das anders. Weil ich glaube, ich hätte es so bereut, wenn es so geblieben wäre, wie es damals war. Also eher so dieses über den Schatten springen und was sagen. Aber so die richtigen Klickmomente kamen dann erst in späteren Sessions.
Weil aber da das ja auch, ich meine, die Kommunikation ist ja auch voll wichtig. Mhm. Wollen wir den ersten Song von der...
Wir können dein neues Tape leider noch nicht...
Ja erst.
Ah ja.
Noch spielen, weil du droppst ja erst so quasi am 11.
Genau, ja, 11.11.
Okay, dann können wir gar nicht Riesenrad spielen, oder? Ist natürlich schade.
Oder kommt Riesenrad noch vorher raus?
Es kommt jetzt gar nichts mehr raus.
Unser Lieblingslied.
Ja, das freut mich.
Unabhängig voneinander auch. Wir kamen beide her und dann so, okay, sag's auf 3, 1 oder Riesenrad. Ja.
Dankeschön.
Der Moment war's. Okay.
Ton meinte, es ist nice, nervig. Das war so das Feedback. Es ist nice, nervig.
Und warum meint er denn, dass es nervig sei?
Ja, ich glaube, dass die vielleicht Melodie schon
Ohrwurm, mit der Zeit... Ohrwurm, der so nicht mehr rausgeht vielleicht.
Voll.
Weiß man.
Gut, aber was spielen wir denn dann?
Chick haben wir ja schon gespielt. Ja, ah nee, hol dich ab. Ist doch letzte Woche erst gekommen, oder?
Ja.
Spielen wir hol dich ab. Wie spontan das hier alles zusammengepullet wird.
Die wundersame Rap mit Mauli und Steiger.
Ey, Steig, ich habe letzte Woche einen Traum gehabt und wir hatten nochmal diese Kategorie Traumtagebuch, die wir ganz lange vernachlässigt haben. Aber der Traum war so, da hast du so eine tragende Rolle gespielt. Deswegen musste ich den dann morgens runtertippen und ich wollte ihn dir vorlesen. Ich zeige meiner Freundin Steigers neue Villa auf Google Maps. Hier, siehst du, wir haben sogar bemerkt, dass die Drohne ans Fenster fliegt und noch Witze drüber gemacht, dass es bestimmt von Google sei. Tatsächlich sieht man, zoomt man nah genug heran, durch die Fensterfront im Obergeschoss Steigers Frau in der Mitte des Zimmers und ich wische mit dem Finger auf dem iPad so lang herum, bis weiter links im Zimmer ich auftauche, lachend auf einer Bettkante sitzend. Rechts vom Bett, durch die Badezimmertür, sieht man Steiger in der Dusche. Ähnlich wie in jedem Splash-After-Movie ist er nackt. What else? Ich lege das iPad weg und sitze überhaupt nicht zu Hause neben meiner Freundin, sondern auf einem auf dem Beifahrersitz eines alten Schulfreundes. Er hat ein altes Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr abgekauft, das er anscheinend erst kürzlich restauriert hat. Ein Polizeiwagen auf der Gegenspur hält an, wendet und folgt uns. Seit ich das Feuerwehrauto fahre, habe ich nur noch Stress mit den Bullen, sagt mein Freund. Komisch eigentlich, ich dachte, die mögen sich. Tatsächlich interessant, weil in der Bevölkerung ja größtenteils andersrum funktioniert. Feuerwehr sehr ehrenwert, Polizei bleibt mir ja gestohlen. Vielleicht sind Polizisten deswegen nicht gut, auf die Feuerwehr zu sprechen. Das Lieblingskind, der beliebte Streber, egal. Das Polizeiauto überholt uns und wir sollen bitte folgen. Wir müssen bestimmt einen Drogentest machen, sage ich, und hole einen Joint aus dem Handschuhfach. Komm schnell, solange wir noch dürfen. Whatever. Wir fahren bis zum Ende der Straße, wo die Beamten aussteigen und uns am Fenster tatsächlich bitten, einen Drogentest zu machen. Ich wusste es. Wie es das Schicksal will, parken wir genau vor der Einfahrt zu Steigers Villa. Können wir den Test hier drin machen? Ich kenne den Besitzer und er lässt uns sicher kurz die Toilette benutzen. In Ordnung, aber machen Sie schnell. Wir öffnen das Gartentor und laufen eine halbe Runde um das Haus herum, um über die Terrasse ins Wohnzimmer zu gelangen. Am Wohnzimmertisch sitzen Steiger, seine Frau und einer der Söhne und verpacken Unmengen von Gras in kleine Beutelchen. Nach kurzer Erklärung meinerseits parken alle deutlich schneller. Wir gehen derweil weiter in die Korridore unter der Villa. Obwohl diese so lang sind, dass wir wahrscheinlich ohne weiteres entkommen könnten, habe ich irgendwie ein schlechtes Gewissen vor den zwei Beamten, die uns vertraut haben und immer noch da draußen im Wagen sitzen. Nach dem Irrlauf durch das unterirdische Labyrinth stoße ich mich von einer Wand ab und drehe mich um 180 Grad. Hier müssen wir lang, sage ich, und führe uns den ganzen Weg zurück wieder in Steigers Wohnzimmer, wo mittlerweile kaum noch Gras auf dem Tisch liegt, aber auch kein Polizist nach dem Rechten gucken kam. Circa eine Stunde später und ohne Urinbecher in der Hand verlassen wir das Grundstück, setzen uns in den Löschwagen, die Polizisten sind nicht mehr da, haben wir uns wohl verpasst. Kannst du dir vorstellen, sowas zu träumen und dann aufzumachen und dann zu denken, ich habe das gar nicht gecheckt erstmal, weil ich habe mir so einen Wecker auf sehr früh gestellt, um so die Wohnung noch aufzuräumen. Und dann irgendwann beim Aufräumen fällt mir dieser Traum an. Ich war so, oh Gott, was war das denn eigentlich? Das habe ich ja auch noch gerade. Und dann habe ich das schnell runtergeschrieben. Ja, findest du, wir sollten das wieder einführen? Traumtagebuch war eigentlich eine geile Geschichte, oder?
Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Zurzeit träume ich gar nicht so wahnsinnig viel, was ich berichten könnte. Aber das muss man ja, wie gesagt, auch ein bisschen trainieren. Das wenn man da wieder drauf achtet und wenn man da verstärkt drauf achtet, dann funktioniert das natürlich besser. Also angefangen hast du irgendwie so, Steigers Frau steht in der Mitte des Zimmers, ich sitze auf der Bettkante.
Ach so, nein.
Das oh, das wird creepy. Dann bin ich auch noch nackt in der Dusche. Das könnte auch das Setting von einem ganz anderen Film sein, oder? Also wirklich.
War dann
das könnte man sagen.
Ich dachte aber auch, was viel. Musst du verarbeiten? Oh Gott.
Nee, es war so. Es
alle sind nackt.
Nee, wir waren null nackt. Du warst halt nackt, also du hast ja auch kein Problem damit. Das ist ja dein Ding irgendwie. Führst du manchmal Traumtagebuch, Veri?
Ja, ich hab's also immer so phasenweise.
Yeah.
Aber das stimmt voll, dass wenn man gleich, wenn man aufwacht, es aufschreibt, dass es viel easier geht, sich dran zu erinnern. Also
weiß nicht, ich glaube, ich habe es damals auch schon gesagt, das ist ein bisschen wie Watte, also wie so dichte Spinnweben. Und je länger du wartest, desto mehr verflüchtigen die sich und lösen sich auf und du kannst gar nicht mehr fassen. So, weißt du, wie so Zuckerwatte, die sich so einfach dann durch den Wasserdampf verflüchtigt. Ja, und deshalb muss man sie schnell packen.
Voll.
Und man muss auch, was ich schön finde, ist natürlich diese unterschiedlichen Gefühle. Ja? Du bist so in irgendeinem Auto, hast ein ganz anderes Gefühl. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Warum bin ich jetzt hier? Oder ich sitze plötzlich gar nicht mehr auf dieser Couch, sondern in einem ganz anderen Setting.
Ja, das fällt ja mir beim Aufschreiben erst auf. Das merkt man ja im Traum nicht.
Ja.
Was für sinnlose Switches und dass alles nicht zusammenpasst. Und dann, wenn man das aufschreibt, ist so, ja, stimmt. Und dann das auch noch so in Worte zu verpacken, um das jemand anderem zu erklären, der das nicht selber auch geträumt hat.
Voll schön, voll schön. Ich hatte das damals auch vorgeschlagen und ich habe das auch regelmäßig gemacht. Und zwar habe ich von Isabel Allende gehört, sie führt Traumtagebuch. Und die hat das auch so ein bisschen.
Wer ist das?
So eine südamerikanische Schriftstellerin, Isabel Allende, nicht. Allende
geschrieben. Sagt mir Allende. Was, aber ich bin mir nicht sicher.
Ganz bekannte Romane, die heißen, keine Ahnung, ich such's gleich raus, irgendeinen kenne bestimmt, irgendwie so das Traumhaus oder so.
Klingt gut.
Das ist eine. Und von der habe ich das gelesen, dass sie das geführt hat und ich habe so festgestellt, das ist auch eine ganz gute Fingerübung, um zu schreiben halt, also um Schreiben zu üben oder zu lernen, zu trainieren halt einfach. Ja. Ich schreibe ja manchmal so Bio-Texte für Künstlerinnen und Künstler und ich habe eine Bio, habe ich komplett geträumt.
Echt?
Wirklich?
Ja.
Geil. Voll praktisch.
Das kann ich fast gar nicht mehr sagen, von Alpagan. Von Alpagan habe ich eine Bio geträumt. Weil wenn man sich natürlich auch mit so Dingen beschäftigt, die man irgendwie abliefern muss.
Nimmt man das mit im Schlaf.
Morgen muss ich das, mir fehlt aber der richtige Dreh.
Ich hatte das auch 3-4 Mal, dass ich wirklich so Zeilen irgendwie im Traum, aber so schon kurz vorm Aufwachen, irgendwelche Zeilen im Kopf hatte. Und ich habe sie mir schnell aufgeschrieben. Weil ich weiß aber jetzt gerade nicht, welches.
Hatte ich auch schon 1-2 Mal.
Jackpot, aber du hattest doch diese Sachen, und ich hatte da den Mega-Flow und das war so krass.
Das
und
sie auch einmal.
Oder dieses, und dann habe ich das gehört. Und das war das Krasseste jemals, was ich gehört habe.
Ja,
so, und so kann ich das ja nie
im
machen.
Im Traum so neidisch war und so, warum ist das nicht von mir? Das ist so ein geiler Flow. Und dann wache ich auf und bin so, scheiße, wie war der Flow? Der war ja von mir.
Der war ja von mir.
Aber oh. Ja, diese Sachen habe ich. Ja. Ey, Viri, auf deinem Tape geht's ganz, ganz oft. Oder was ist, geht ganz oft? Du hast so sehr viele Zeilen, die so irgendwie handybezogen sind. Irgendwie deine Akkus alle und Dings auf dem Display sind deine Tränen.
Ich
geh
und nicht
so
mehr ran.
Und du gehst nicht mehr ran und so. Und hast du so Regeln für dich, dass du nicht zu viel am Handy chillst? So, gibst du dir selber irgendwelche Auflagen, dass du nicht übertreibst?
Ja, ab und zu schon. Es ist halt sehr phasenweise. Ich habe schon ein paar Tage gehabt, wo ich einfach Instagram gelöscht habe oder generell einfach manchmal nicht so viel draufschaue. Das Ding ist, also so zum Beispiel jetzt gerade habe ich auch gar nicht so Lust auf Instagram, aber ich habe so ein bisschen, ich muss halt
unter anderem. Bringst du halt was raus.
Ja, voll. Ja. Ich habe halt jetzt gerade ein Release gehabt. Über das will ich halt gern was posten und in jetzt circa 2 Wochen kommt noch was raus und da muss man halt so, schon so ein bisschen die Reichweite behalten. Und da ist es halt schon schwer, wirklich nur dabei zu bleiben, dass man jetzt nur das postet, weil einfach, oh, dann hat die spannende Person was gepostet, das schaut man sich auch an und dann kommt man eben in diesen Strudel. Also in so, ich weiß nicht, ob das jetzt Promophase ist, ich denke mal schon. ich habe keine Ahnung, ich schaue auch nicht so viel, aber da geht es halt einfach nicht anders irgendwie.
Ja, manchmal möchte man was posten, dann entdeckt man sich selber auf Posts von jemand anderem und weiß gar nicht mehr, was man da gerade machen wollte. So.
Voll, ich komme da aber auch so, ich komme da auch in ganz random Sachen rein, also ich will was posten über meinen Song und auf einmal bin ich auf Pinterest und schaue vegane Kuchenrezepte an. Es passiert so viel auf einmal, immer wenn ich am Handy bin. Also ganz viele Benachrichtigungen aufpoppen.
Wo wir bei Pinterest sind, eine Zeile, die fand ich wirklich sehr schön und würde wahrscheinlich auch auf Pinterest passen, auch wenn es jetzt ein bisschen gemein ist, aber diese Liebe, die du weinst und die Tränen, die du schenkst, ja. Das ist sehr...
Ja, danke schön.
So geil nervig.
Nice nervig.
Gib's mir was.
Ja, was ist denn in der Rap-Welt Österreichs diese Woche passiert? Verfolgst du die Rap-Nachrichten deines Landes?
Boah, ich glaube, das ist eh sowas, die kommen gerade mittlerweile auch alle nach Deutschland, beziehungsweise werden auch alle ein bisschen mehr in Deutschland gehört. Aber ich weiß auch nicht, ob es nicht sehr Bubble-abhängig ist, weil das so ein überschneidender Freundeskreis ist, aber wer schon so sehr für mich oder für uns so im Mittelpunkt ist, sind so Ellie Preis, Bibiza und die ganze Bagage, also Swift Circle nennen sie sich. Und das ist ziemlich cool, also die spielen auch so einfach gefühlt alle 2 Wochen irgendwelche Konzerte, die immer richtig voll sind und die rocken da gerade irgendwie voll die Szene. Und sonst muss ich kurz nachdenken, was ich
gerade... Ist das alles in Wien oder kommen die Leute auch so ein bisschen aus außerhalb? Gibt es auch irgendwie eine relevante musikalische Szene auch außerhalb?
Es gibt halt, österreichisch gibt es halt voll viel so Indie-mäßige Sachen oder akustischere Sachen wie, ich habe eh gehört, ihr habt Buntspecht erwähnt, die sind zum Beispiel gerade auch richtig gut, also die haben auch ganz viele ausverkaufte Konzerte und dann gibt es eh einige, ich bin nur schlecht mit Namen bei sowas leider, also ich weiß auch, dass es ziemlich coole Leute aus Linz gibt, die irgendwie jetzt gerade mit dem Produzenten von Mavi Phoenix was machen, mit Alex the Flipper. Ich kann später nachschauen, wie es heißt, das ist ziemlich geil. Aber sonst bekomme ich eigentlich nicht so viel, also jetzt so aus den anderen Bundesländern bekomme ich nicht so viel mit. Aber wahrscheinlich auch, weil ich mich jetzt nicht so hart dafür interessiere. So, ich bekomme halt das mit, was bei uns in der Bubble passiert.
Aber ist das, ich möchte euch da jetzt nicht zu nahe treten, aber ist es wichtig, dass man in Deutschland Erfolg hat oder würde es auch funktionieren, wenn man nur in Österreich erfolgreich ist? Oder ist das Ziel auch schon ein bisschen in Deutschland erfolgreich zu sein?
Also Ziel habe ich generell eigentlich nicht wirklich eins, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland ist halt viel größer. Und was schon so ein riesengroßer Unterschied ist, ist, dass in Österreich gibt es einfach so gut wie gar keine coolen Musikformate. So, da gibt es das AUX-Magazin, das ist aber jetzt auch ganz frisch da, also das gibt es auch überhaupt nicht lang, und halt Radio FM4. Und sonst gibt es nichts, also es gibt natürlich ein paar Sachen, aber da kommt dann halt auch sehr viel Schlager und Charts. Und also ich spreche jetzt mal für unser Denken, für unsere Kreise, ist es eigentlich nur das AUX-Magazin, was wirklich leider noch gar nicht groß ist, und eben Radio FM4. Und sonst gibt es einfach kaum was. deswegen ist es einfach cooler, wenn man, weil man in Deutschland einfach mehr gesehen und gehört wird und es viel coolere Formate gibt. Da gibt es ja zig Musikmagazine.
Und wenn du dich über Musik informiert hast, hast du es dann auch über deutsche Magazine dann gemacht eher?
Ja, schon. Mhm. Ja. Also es war echt meistens entweder FM4 hören, also so die FM4-Charts durchhören, weil die eben schon ziemlich coole Sachen spielen und sonst.
Da an dieser Stelle muss ich sagen, Martin Blumenauer ist gestorben neulich, das habe ich gehört.
Oh ja. Ja, das ist ein Moderator.
Das war ein Moderator und es war ein legendärer Feind meines, meines Blogs damals, den ich bei Royal Bunker rausgebracht habe. Also, ich habe ja so ein Tourtagebuch dort geführt und wir hatten einen großen Ärger damals mit der Rosa Antifa Wien, die Kool Savas-Konzerte verhindern wollten oder verhindert haben sogar. Und Martin Blumenauer hat sich da auf die andere Seite gestellt und ich habe mir mehrere öffentliche Briefwechsel mit Martin Blumenauer geliefert.
Aber die würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so eng sehen, oder?
Irgendwann mal war es so, dass man sich sogar treffen wollte, so quasi, weißt du, wie so Erste Weltkriegsveteranen damals. Schlag, hallo. Du warst immer, also du warst zwar mein Feind, aber ich hatte immer Respekt vor dir. Weißt du, so auf diese Art. Aber dann habe ich neulich gehört, dass er gestorben ist. War halt einer der großen Radiomoderatoren oder Redakteure bei FM4, der auch immer wieder neue Sachen irgendwie ausgegraben hat und so weiter. Also wie so bei Radio One, die dann halt aber noch nach 30 Jahren die neuesten Trends ausgraben und so.
Sag mal, Veri, würdest du jemals aus Wien wegziehen?
Kann ich nicht genau sagen, aber jetzt auf jeden Fall mal noch gar nicht. Also ich werde eh öfter gefragt, ob ich nach Berlin ziehen werde, weil es anscheinend so gut wie alle machen, die irgendwie Musik machen in der Szene, aber darauf habe ich überhaupt keine Lust. Also ich bin voll gerne da, aber ich bin halt viel lieber in Wien und es hat beides viele Vor- und Nachteile, aber ich habe dann doch in Wien mehr Vorteile, weil ich da einfach Freunde, Familie und mein Zuhause habe und ich finde, Wien ist halt so schön klein und überschaubar und mir sind andere Städte schnell zu groß.
Ist Wien, obwohl auch eine Großstadt, irgendwie vom Tempo her ein bisschen gemütlicher als Berlin?
Voll. Es gibt halt irgendwie nicht so viele, wo ich zum Beispiel voll gemerkt habe, war so im Lockdown, wo alle Clubs zu hatten, alle Bars zu hatten, gab es einfach so 4 Hotspots. Das waren das Museumsquartier, der Karlsplatz, zwischen den Museen und der Donaukanal. Und dort war einfach ganz Wien versammelt. Und es war so, mit Abstand natürlich und mit Maske, aber es war so lustig irgendwie zu sehen, dass es dann doch so, also es war wirklich einfach jede und jeder dort. Da hat man einfach gesehen, okay, Wien, also ist jetzt auch mega schön geredet, aber es ist so ein bisschen, es hält irgendwie voll zusammen und es war immer ganz cool, das ist alles voll familiär. Ich
stelle mir schon auch so ein bisschen vor, dass jeder jeden kennt halt irgendwie auf eine Art. Ja. Also zumindest, wenn man dann in diesem Kulturbetrieb drin ist, dass man sich da
extrem dann untereinander. Ja, alle mindestens über ein, zwei Ecken kennt sich sowieso jeder. Kann auch anstrengend sein, aber im Endeffekt.
Und man kann Mieten bezahlen in Wien.
Woran liegt es? Am städtischen
der KPD,
Gemeinde.
Genau.
der KPD. Am städtischen Gemeindehof. Die bauen halt auch wirklich im Gemeindebesitz. Mhm. Deshalb, das ist ja das, was Deutsche Wohnen enteignen ja wollte, dass einfach große Bestände von kommunal verwaltet werden. Und sehr, sehr schöne Gemeindewohnungen übrigens auch. Der Karl-Marx-Hof, legendär, ja, ist ein architektonisches Erbstück.
Ja. Weil ich habe ein, zwei Mal im Monat so ein, egal, ich gucke jetzt nach Wohnungen in Wien, ist mir doch egal und sowas. Meine Freundin und ich haben das noch so auf der Bucketlist, nach Wien zu ziehen.
Wirklich?
Voll, regelmäßig.
Und dann, was machen wir dann, Mauli? Was machen wir dann?
Dann
musst du pendeln.
Dann mache ich Rap-Wochen mit Verian. Bist du leider raus. Oder wir skypen einfach ab und zu, Steiger.
Ah, okay.
Nee, keine Ahnung, das ist jetzt nichts.
Ihr opfert mich wegen der Diversity, ja? Ist okay, ja, akzeptiere ich. Irgendwann mal ist der Zahn der Zeit gekommen, dann wird man abserviert. Ist gut.
Nee, aber das ist super krass, dass man, da kriegt man halt, also da kann man leben wie ein König, wofür man hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung bekommt. Das ist wirklich verrückt.
Ja.
Hin oder her. Aber du hast ja nach Rap-Geschehnissen gefragt, Steiger. Ich weiß nicht, was in Österreich passiert ist, aber ich habe mitbekommen, dass Negativ OG kassiert hat von einem von den 65 Goons, von dem Größeren, der so ein bisschen älter ist.
Das ist
der
Wahnsinn, warum das?
Es ging wohl darum, dass er sehen wollte, was für ein Trapper er wirklich ist und zeig doch mal erstmal. Und so, und dann haben die
was
so...
Was ist ein Trapper? Also das, was man früher als Trapper bezeichnet, ja, so. Jemand, der Tier heute jagt und aus eintauscht, so auf so Vorposten des englischen Kolonialheeres in Amerika.
Oder nee, River G kennst du noch, oder? Das ist der, mit dem sich in Kalle damals gebettet hat, wer mehr Sennies geschluckt hat in seinem Leben schon. Und er hatte ja, glaube ich, gewonnen oder so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall haben die sich jetzt wieder so ein bisschen angefeindet, weil da hält dann Berlin wiederum zusammen. Wenn man sich mit Jan Kalle anlegt, dann sind die 6ix5ine Goons auch da. Und die haben sich dann irgendwie so Nachrichten hinterhergeschrieben und auch so Screenshots gepostet von wegen, ja, lass jetzt 1 gegen 1 machen. Ja, pf, mach doch. Und warum bist du überhaupt so mad? Vielleicht habe ich deine Freundin aus Versehen gesmashed, sorry und sowas. Dann ist dieser OG Raik da wirklich mit einem Freund vorbeigefahren und der Freund hat dann einfach nur so gefilmt, wie er ihn so richtig, diesen kleinen Jungen so hoch genommen hat und so rumgerauscht durch die Luft. Das ist einfach ganz absurd aus. Ja.
Wie findest du das? Würdest du dich schlagen für deine Musik?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jeden in den Bauch treten.
Aber ich muss auch ein bisschen schimpfen, weil wir sind doch immer so, wenn wir uns so über irgendwie 40-jährige Rapper, die sich so aggressive Ansagen schicken und sagen, 20.000 Euro auf den Boxkampf, wir machen das jetzt und so, dann lachen wir ja immer und sagen so, ja, die sind noch so hängen geblieben und so und die nächste Generation so, Paschanum, der würde das nie machen und so und die sind vernünftig, die 19-Jährigen und so. Und jetzt kommen die 6ix5ine Goons so vorgeprescht und machen den Ruf ihrer Generation kaputt. Na. Wollen wir nicht mehr sehen, oder? Haben wir jetzt nur aus Spaß kurz abgefeiert, aber ist nicht cool, oder? Gewalt eh blöd, oder?
Ja.
Muss Urst nicht sein. Habt ihr Halloween gefeiert? Wie waren eure Halloween-Partys?
Wir haben Trick and Treat gemacht.
Oh. Habt ihr wirklich?
Im Haus.
Geil.
Ich habe mich so verkleidet, ich habe noch so einen Kopf über mir aufgesetzt, damit ich noch ein bisschen größer wirke. Und dann habe ich so schutzgeil verlangt.
Ich hab mich gestern schlecht gefühlt, weil bei uns haben so Kinder geklingelt und ich habe einfach nicht aufgemacht. Und dachte so, okay, wir sind so die einzige Wohnung, in der Licht brennt und die klingeln. Ich war so,
ich muss immer dran denken, dass
es
in Amerika Leute gab, die Rasierklingen in Äpfel dann versteckt haben.
Okay, danke.
Das ist schon richtig.
Nee, aber kennst du das nicht von früher? Weil wir sind so dieser Öko-Haushalt, wir haben so gar nicht so Sachen zu Hause und ich wollte dann jetzt nicht extra irgendeinen Schrott kaufen für Halloween. Und dann war ich so, geben wir dir jetzt irgendwelche zuckerfreien Geschichten, dann ärgern die sich voll und sind so, die Idioten, da machen wir Zahnpasta ran oder so.
Ich muss sagen, dass ich so Bilder von Halloween-Partys gesehen habe und dachte ich, ah, jetzt nochmal 30, 40 Jahre jünger. Das
ja, es ist schon sehr, es hat irgendwie ausgesehen, als wäre richtig viel los gewesen.
Ich aber sag mal, gemacht, leider. Sind so Halloween-Partys immer auch leicht angesext?
Ich glaube nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es ist bis zu einem gewissen Alter oder in gewissen Bubbles so, dass es quasi irgendwie, ja, ist jetzt eh wahrscheinlich ganz blöd gesagt, aber so die Erlaubnis, sich super leicht zu bekleiden, so dass es endlich mal niemanden stört auf die Art. Also so, dass es irgendwie jeder toleriert. Und jetzt irgendwie mittlerweile, also was ich so bei uns mitbekomme, ist, dass sich jeder irgendwie, also wirklich nicht sexy kleidet, sondern eher so als Müllmänner, Müllfrauen gehen. Die, also kann natürlich auch sexy sein. Das ist kein Hayden auf Müllmänner und Müllfrauen, aber solche Sachen, also es wird irgendwie immer egaler, so merke ich gerade, je älter wir werden, desto eher kommen wir als Löffel und Gabel zu Halloween und nicht mehr als Kätzchen.
Okay, aber so. Es ist tatsächlich eine Art Karneval, oder? Karnevalsveranstaltung.
Ja.
Also, ja, also so das, was du jetzt gerade beschreibst, das kenne ich wirklich tatsächlich, wenn man Fasching feiert.
Voll. Mhm. Ja, gruselig ist eh nicht mehr so viel. Es sind meistens normale Verkleidungen mit eventuell ein bisschen Kunstblut.
Ich habe gestern so 7-Jährige mit diesen The Purge-Masken gesehen und fand schon sehr gruselig, ehrlich gesagt. Das fand ich schon
drüber. Ehrlich gesagt, ich auch. Also diese Scream-Maske.
Das auch, ja.
Die ist so sehr, sehr unangenehm. Und hast du diese Geschichte erzählt, dass Leute sich oder dass Frauen jetzt sich einfach auch unwohl fühlen und sind dann irgendwie
erstmal. Ja, eine Freundin von mir ist halt irgendwie Samstag, da sind ja dann die ganzen, obwohl das noch einen Tag vorher war, waren ja da die meisten Halloween-Partys. Ja. Und die kam abends zu uns und meinte so, ey, der Hinweg war der Horror, weil als wäre es nicht als Frau abends eh ein bisschen gruselig, so durch Berlin zu laufen. So, dann kommen so irgendwelche Leute mit so weißen Pupillen und so einer Axt in der Hand. Ja, vielen Dank. Alter, ich glaube, ich nehme ein Taxi zurück.
Voll.
Ja.
Ich bin auch gestern früh am Abend schon nach Hause gefahren und ich habe bin so in den Hof reingefahren und es steht da so eine extrem gruselige Frau und ich habe mich so erschreckt, weil ich einfach kurz vergessen habe, dass Halloween ist. Ich finde es richtig schlimm. So, echt arg.
Habt ihr mitgekriegt, dass Xatar im Krankenhaus war? Oder
ja, Ja. Überarbeitet, der Bro.
Ja, tatsächlich überarbeitet.
Und find's gut, dass er auch so in den Statements gesagt hat, ey, es geht nicht immer noch höher und schneller und weiter und noch mehr Ideen und Geschäftsmodelle und alles poppt auf und man möchte alles gleichzeitig machen. So, man muss sich runterfahren selber.
Aber es hat mit einer Zahnfleischentzündung begonnen, glaube ich.
Ja, ich meine, das ist ja dann, wie sich das äußert, aber die Wurzel dessen wird schon diese Überarbeitung gewesen sein.
Ja, oder alles halt ein komplettes Immunversagen. Aber das ist halt wirklich so, ja, klar, wenn du bis morgens um 5 im Studio bist und um 7 musst du dann wieder beim Videodreh sein und macht zwar alles Spaß, ist zwar alles geil, nebenher noch dein Instagram-Game dann am Start haben.
Kann schon stressig werden.
Du weißt, du siehst, worauf es hinauslaufen könnte.
So, und das ist ja nur die Musikseite daran. Das sind ja diese ganzen Geschäftsmodelle dahinter noch mit irgendwelchen NFTs und Köfte-Dings und bla, das ist ja, das hört ja nicht auf bei ihm. Ich werde bis zum Sommer 100 Artists sein und sowas. Also was setzt du dir für Maßstäbe? Das ist ja irgendwann... Egal, wir haben auch dabei zugeguckt und gesagt, oh geil, Ratha, der kriegt das alles hin, das ist ja voll gesund bestimmt.
Was hätten wir denn machen sollen? Hätten wir hier in unserem Podcast sitzen können und so weiter, hey Bruder, übernimm dich nicht.
Ich habe jetzt nicht für uns beide nur, sondern wir alle.
Tritt mal einen Schritt zurück und so weiter, mach mal nicht
hey, die ganze Zeit. Hey Ratha, wenn du das hörst.
Ja, gute Besserung.
Mach mal lang, dich aus, gute auf, Besserung.
Ja, auf diesem Weg, gute Besserung auf jeden Fall. So, ich habe eine kleine Frage, achso, habt ihr gehört, Ice Cube ist nicht geimpft und hat auf 9 Millionen Dollar Gage verzichtet.
Was?
Das ist mein Commitment.
Das sind vor allem mal zwei Infos, die in direktem Zusammenhang stehen. Erklär mir das.
Ja klar, bitte. Er hat eine Gage für einen Film bekommen, ein Filmprojekt. Crazy. Da hätte er geimpft dafür sein müssen, hat er gesagt, macht er nicht. Und jetzt ist dieses 9 Millionen Dollar Engagement flöten gegangen.
Ich glaube, er kann es ausgleichen irgendwie. Ich glaube, der kommt klar. Mach dir um den keine Sorgen.
Glaubst du, mit seinen alten Filmen, die laufen immer noch, oder?
Ey, diese Ami-Rapper, die sind also auch gerade so Ice-T, so aus der Generation, die sind alle in irgendwelchen Investment-Pools, wo dann Leute vorsprechen, wo die dann irgendwie sich super early irgendwie 10% bei Netflix kaufen und sowas. Um die brauchst du alle keine Sorgen machen. So.
Mach ich mir nicht. Um Ice Cube mache ich mir als allerletztes Sorgen. So. Der hat Architektur studiert. Das ist
der findet immer was.
Guter Typ. Im Zweifelsfall heuert er bei der Stadt Wien an als Architekt für sozialen Wohnungsbau und dann macht er das besonders gut. AK außer Kontrolle hat vor Gericht ausgesagt.
Ach.
Wo ich mich frage, musste er vor Gericht ohne Maske erscheinen.
Ohne Tuch.
Ohne Tuch erscheinen. Also es gab kein Foto tatsächlich vom Gerichtstermin und es ging um die Scheidungsgeschichte seiner Labeleltern. Ja, Arafat und Bushido, die sich getrennt haben und er meinte, ja, er ist dann bei Arafat geblieben, aber bei Arafat lief es dann auch nicht so gut. Irgendwann mal hat er Schulden gehabt, 10.000 Euro Steuerschulden und hat dann Bushido drum gebeten, ihm mal auszuhelfen, aber der konnte leider nicht. Hat mich auch an Ratha erinnert, nämlich als CEO ihn in einem Video angerufen hat, hey Bruder, kannst du mir 23 Euro? Ey, geht gerade nicht, tut mir leid, zu viel Stress, zu viel Druck. Aber Arafat hat es ihm ausgelegt, aber dann hat er gemeint, ja, dann war es auch bei dem neuen Label nicht so richtig cool, weil Arafat auch irgendwie keinen Bock auf Musik hatte.
Okay, und long story short, was war bei dem Gerichtstermin, was hat er
ausgelegt? Er wurde dann befragt nach dem Vorfall zwischen Arafat und Bushido, dazu konnte er dann leider keine Aussage
machen. Schade, danke fürs Erscheinen, hier sind Ihre Auslagen.
Aber voll viel anderes Zeug erzählt, wie es halt dazu kam, wie die Beziehung zu den Eltern war.
Ja, das, wenn Rapper nicht in Therapie gehen, aber dann da haben die mal vor Gericht jemanden, der ihnen zuhört. Das ist doch schön eigentlich auch.
Ja. Nee, die andere Geschichte war, auf Spiegel Online gibt es tatsächlich jetzt eine riesen Story über Attila Hildmann und was der alles vor Corona-Zeiten schon irgendwie so am Laufen hatte oder am Nichtlaufen hatte. Und der hatte beim Finanzamt Eberswalde immense Steuerschulden, weil er irgendwann mal nach Wandlitz gezogen ist. Und das ist wahrscheinlich, glaube ich, im Finanzdistrikt Eberswalde. Und deshalb hat er dort auch seine Steuerschuld aufgehäuft. Und irgendein IT-Berater, der ein Jahr lang für ihn gearbeitet hat, hat jetzt irgendwie auch noch riesig ausgepackt. Steht zumindest auf Spiegel Online.
Habt ihr in Österreich eigene Schwurbel? Um die ihr euch kümmert oder kriegt man sowas wie Attila Hildmann, schwappt das so rüber?
Schwappt schon über.
Ja.
Ja, schon. Also es gibt bestimmt auch einige eigene, aber ich bekomme das Gott sei Dank gar nicht mit. In Österreich wird denen irgendwie nicht so viel Fläche geboten wie in Deutschland. Das ist ganz, ganz gut. Aber ja, ich würde mehr mitbekommen, wenn ich da in Telegram-Gruppen werbe.
Gibt es keine Tanten von dir, die mal so WhatsApp-Status aktualisieren und sagen, hey, hast du mal das Video gesehen?
Ich habe da auch ein paar so Nachrichten weitergeleitet bekommen, die waren so lang, dass ich den ersten Satz gelesen habe, dann ganz lange runtergescrollt habe und irgendwie der letzte Satz war dann so, und jetzt seh das endlich ein, es ist alles nicht wahr. Und ich war immer so, okay, will nichts damit zu tun haben.
Wie heißt die Stadt, die Young Thug zusammen mit Elon Musk in der Nähe von Atlanta bauen möchte? Future was? City. Also
Young Thug, das habe ich verstanden. Ich war Young einfach Thug, nur so, was?
Und Young Thug hat ein 100 Hektar großes Stück Land in der Nähe von Atlanta geschenkt bekommen. Keine Ahnung von wem. Nee, wirklich. Ja, wer schenkt
hier 100 Hektar?
Ja, hier 100 Hektar. Ja. Für dich. So, und da hat er gesagt, er möchte eine Stadt der Zukunft bauen. Und zusammen mit Elon Musk möchte er das tun. Ja. Und Elon Musk hat dann auf Twitter, also solche Geschäfte werden natürlich auf Twitter erledigt. Und Elon Musk hat zurückgeschrieben, DM me. Also so gut wie sicher, so gut wie geplant. Es wird wahrscheinlich auch sehr viele Tunnel geben. Ja, wir wissen ja alle, Elon Musk Männer wollen Tunnel bauen. Das ist halt so. So, wie heißt die Stadt, die Young Thug zusammen mit Elon Musk bauen will? In der wir alle wohnen wollen. Also wenn nicht Wien, dann in Future City, Time City, Slim City oder Slime City.
Oh, Slime City kann ich mir gut vorstellen. Das wäre sehr witzig.
Ich glaube, ich wusste es sogar. Ich sag Slim City.
Slim City.
Ja.
Und Mauli hat recht. Sie heißt Slime City.
Und hat er irgendwas gesagt, was die ausmachen wird, warum das so geil wird?
Wahrscheinlich wird es eine vollautomatisierte Stadt sein, kann ich mir vorstellen. Geil. So eine Smart City, die halt dann irgendwie die Gehwege beheizt ab einer gewissen Temperatur, damit man da kein Glatteis hat.
Und geil, mit Strip-Clubs, in denen nur Roboter arbeiten.
Ja. Klar, das natürlich. Ist es. Ey. Großer, kleiner Nachtrag zum bedingungslosen Grundeinkommen nach dem nächsten Song, würde ich sagen. Spielen wir noch was von dir?
Nö, ich würde gern was spielen.
Ja.
Ich würd gern Salsa von Wassermann spielen.
Krass, ich sehe immer Leute, die das posten zurzeit. Ja, das scheint irgendwie hörenswert zu sein.
Wassermann mit 2 Zweiern.
Die Themen der Woche.
Okay, der Nachtrag gleich, Steiger, aber eine News hatte ich noch. Dieser US-Rapper macht sich selbst zum Hund. Es geht um NLE Chopper und der Beitrag, den ich hier zitieren möchte, ist von Memo Rapcheck. 4 Millionen Follower hat der US-Rapper NLE Chopper und eigentlich feiert ihn die Community. Doch mit seinem letzten Song hat er nicht gerade gutes Feedback ernten können, denn er macht sich selbst zum Hund. Sowohl im Song als auch im Musikvideo. Hier ein kurzer Ausschnitt. Und dann sieht man NLE Chopper, wie er immer so sich so von einem Homie so ein Stöckchen werfen lässt und das so zurückbringt auf allen Vieren. Weil der Song heißt halt I'm a Dog und er macht dann so die Dog-Challenge dazu. Und keiner möchte das aber irgendwie mitmachen, weil sich keiner zum Hund machen möchte. Außer NLE Chopper. Selbst. Dieser Rapper macht sich selbst zum Hund. Oh, feiert ihr den Style?
Da in diesem Zusammenhang habe ich mal so ein Konzert. Es gibt einen Iggy Pop Song, der außer Now I Wanna Be Your Dog heißt. Ich weiß nicht, ob der Titel auch so heißt, aber auf jeden Fall kommt diese Zeile drin vor. Und ich war mal bei einem Konzert damals in der Köpenicker Straße. Da war in irgendeinem Hinterhof, wo heute nur noch so Crazy Lofts rumstehen. War damals so ein Keller, so ein Partykeller oder ein Club halt in diesem Keller. Und da war so ein, naja, ich weiß sogar, wie alt er war, weil er hat nämlich Geburtstag gefeiert. Es stand also so ein mittelalter Herr auf der Bühne und hat dann irgendwann mal eine Flasche an der Decke zerschlagen, hat diesen Song performt. Now I wanna be your dog, now I wanna be your dog. Hat diese Bierflasche an der Decke zerschlagen und hat sich dann auf der Brust rumgehackt. Oh, ja, so. Und dann denkt man sich, ich komme ja aus einer Zeit, wo Leute auf der Bühne masturbiert haben und irgendwie sich sowieso schon Rainer Götz die Stirn aufgeschnitten hat beim Annemarie Bachmann Festival. Und irgendwie denkt man so, ja, hey, komm, da schneidet sich jemand auf. Und dann war das aber so, dass der so eine Wunde auf der Brust hatte, die so aufgeklafft war und so minutenlang auch nicht geblutet hat. Ja, weil das Fleisch so geschockt war und dann halt mit einem Schlag dann irgendwie so dieses ganze Blut rauskam. Da hat er dann so Ende performt und dann hat er sich verabschiedet von der Bühne. Und das fand ich dann... Also abgesehen davon, dass ich dann erst später rausgefunden habe, dass es eine Coverversion war, was ich dann auch nicht so richtig
nicht mal zu deinem eigenen Song verstümmelt, Alter.
Ja, nicht mehr so richtig ehrenwert. Aber ich fand es halt so, ich fand es irgendwie so krass, was der bereit ist für die Kunst irgendwie so zu geben. So. Aber dann so eine Coverversion von Iggy Pop, das ist schon ein bisschen cheesy. Und dann meint er: Happy Birthday! Now I'm 40. Now I have to go to the hospital.
Oh Gott.
Wie war das so? Der hätte die Dog Challenge hätte er angenommen.
Durchgezogen.
Die hätte er angenommen.
Achso, du warst noch irgendwas.
Sind wir ja gleich beim Thema, irgendwie, also klar. Künstler sein ohne Einkommen oder ob man jetzt durch sein Hundedasein sein Einkommen steuern kann oder nicht, wäre in diesem Fall egal, das bedingungslose Grundeinkommen. Und zwar. Auf Twitter gab es einen empörten Kommentar zu meinen letzten Ausführungen.
Wo sonst?
Zum bedingungslosen Grundeinkommen. Höre Steiger ganz gerne, aber seine Ahnungslosigkeit in Sachen bedingungsloses Grundeinkommen, das empört mich und das ist richtig scheiße. Deshalb habe ich mir tatsächlich auch mehrere Podcasts zum bedingungslosen Grundeinkommen nochmal angehört, um meine Kenntnisse und meine Kritik an dieser Stelle vielleicht auch zu vertiefen. Man muss dazu sagen, es gibt zwei Modelle von bedingungslosem Grundeinkommen. Die einen sagen natürlich, okay, es ist eine Art von Umverteilung. Ja? Du sagst, die Reichen haben so viel Geld, die müssen es bezahlen. Die müssen dieses bedingungslose Grundeinkommen bezahlen. Und wir streichen jetzt hier irgendwie Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld 2 und so weiter. Und jeder bekommt einfach 1.500, 1.200 oder 1.000 Euro irgendwie blank auf die Hand. Und es rechnet sich, wenn man dafür dann dieses ganze bescheuerte Arbeitslosengeldsystem abschafft, ja, wo die Leute gemonitort werden, wo die Leute auch die ganze Zeit überwacht werden. Und ja, du musst jetzt hier irgendwie diese Maßnahme noch machen. Und wenn du dann nicht erscheinst, dann kriegst du weniger Geld, dann streichen wir dir was und so weiter und so fort. Wenn das dann alles abgeschafft wird und es auch noch einen zusätzlichen Verteilungseffekt gibt, dann ist das ja natürlich schon irgendwo ein Schritt auf so etwas wie, wir als Gesellschaft erarbeiten diesen Reichtum und verteilen ihn dann irgendwie gut auf der Geldebene. Dann gibt es aber die neoliberale Version des bedingungslosen Grundeinkommens. Die argumentieren ähnlich. Die sagen, hey, das würde sich alles lohnen, wenn wir diese ganzen Sozialquatsch abschaffen. Die wollen allerdings das Ganze dann steuerfinanziert haben und zwar mit Hilfe der Mehrwertsteuer teilweise sogar. Und die Mehrwertsteuer, das wissen wir alle, ein Brot kostet so und so viel Prozent Mehrwertsteuer für den Reichen, genauso wie für den Armen. Beim Armen tut es aber weh. Ja, und wenn der Mehrwertsteuersatz jetzt von 19% auf 50% angehoben wird, dann geht halt bei den Leuten, die wirklich wenig haben, natürlich die Hälfte des Geldes schon irgendwie dann für diesen Steuersatz drauf. Und die argumentieren dann auch, man könnte dann alles sozialen Leistungen abschaffen. Arbeitslosenkasse genauso wie Rentenkasse, genauso wie alles andere. Und jeder kriegt irgendwie flat diese 1.500. Und das ist dann so quasi auch so diese neoliberale Unternehmertraum. So, wir schaffen den Sozialstaat ab. Alle kriegen eine gewisse Grundausbildung. Und dann können wir aber unsere Jobs, und das ist dann so ein bisschen die verquere Argumentation, die Jobs, die sie dann trotzdem noch anbieten, könnte man ja dann irgendwie sagen, naja, du hast jetzt 1.500 verdient, jetzt verdienst du ja schon 1.000 bedingungsloses Grundeinkommen, zahle ich dir nur noch 500. Wie wär's? Mhm. So, und das ist dann natürlich irgendwie so das, wo sich dieses bedingungslose Grundeinkommen in sein Gegenteil verkehren könnte. Ja, also man muss auch ein bisschen drauf achten, unter welchem Vorzeichen, also über bedingungsloses Grundeinkommen geredet wird. Nichtsdestotrotz, und da habe ich mir...
Wird ja gar nicht wirklich ernsthaft geredet, oder? Das sind ja immer nur so theoretische Ansätze. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie in den Koalitionsgesprächen stattgefunden hat.
Nee, das nicht. Aber ich habe ja gesagt, das wird ja wahrscheinlich kommen. Und gut, jetzt kann man sich darüber streiten, wann das wirklich passiert, weil es halt eben eine relativ theoretische Sache ist. Und man muss es halt irgendwie ausprobieren. Also man muss es dann halt wirklich springen. Du kannst es nicht irgendwie so, oh, und jetzt machen wir so ein bisschen bedingungslos Grundeinkommen und so weiter. Das ist dann tatsächlich wirklich eine Entscheidung, entweder oder. Das muss man machen oder man muss es Also, oder man macht es halt nicht. Also klar ist Hartz IV mit dem, was jetzt an Wohngeld gezahlt wird und an Kindergeld teilweise gezahlt wird, kommst du auf ähnliche Sätze. Dann gibt es natürlich auch noch den crazy shit irgendwie so. Richard David Precht ist auch so ein Vertreter des bedingungslosen Grundeinkommens. Aber Kinder kriegen zum Beispiel kein bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Darauf hat dann jemand gesagt, ja, aber das ist ja dann total ungerecht gegenüber kinderreichen Familien, die halt aus armen Verhältnissen kommen. Darauf hat er wirklich so einen Satz gesagt in der Fernsehdiskussion. Ja, ich möchte ja auch nicht, dass irgendwelche Leute, die keine Jobs haben, 5 Kinder haben. Mhm.
Ich will mich jetzt nicht vor ihn stellen, du bist ja mein Ziehvater, nicht er. Aber ich glaube, das ist eher so ein bisschen das Geschäftsmodell, noch mehr Kinder kriegen und sexy machen, oder?
Aber bekommt er dann wirklich jede Person gleich viel? Egal welche Umstände?
Ja.
Okay.
Also es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Ah. Das ist das Wichtige. Okay. Ja? Du musst nicht nachweisen, dass du es brauchst, sondern du kriegst es einfach so frei Haus, blanco. Ja. Dann gibt es natürlich auch noch die Kritik daran, ja gut, okay, dann haben wir halt 1.500 Euro mehr, dann steigen halt die Preise. Dann machst du es. Hm. Ja, dann hast du halt auch nicht viel gewonnen. So. Also es macht eigentlich nur wirklich unter diesen Bedingungen Sinn, irgendwie, dass man sagt, okay, wir starten hier jetzt eine richtige Umverteilungsaktion. Ja? Also Jeff Bezos, der muss das so einfach finanzieren.
Ja, und Punkt vor allem, man muss das Geld, was man bekommt, nicht mehr rechtfertigen mit seiner Zeit, die man irgendeiner sinnlosen Tätigkeit widmet, sondern man kann mit seiner Zeit irgendwas Stabiles anfangen. Zum Beispiel für seine Familie da sein oder für sich selber da sein oder sonst was. Ne?
Das ist halt zum Beispiel halt auch eine Sache. Gesellschaftlich ist das halt nämlich durchaus sinnvoll, auch 5 Kinder zu haben.
Ja, klar.
Seine Zeit da auch rein zu investieren und sich darum zu kümmern. Natürlich, das ist auch richtig, richtig viel Arbeit. Also, kann man sich natürlich...
Schön, dass wir darüber geredet haben. Ein bisschen schade, dass du Bedürfnis hattest, darauf so lange zu antworten, wegen so einem Twitter-Hater. Trotzdem schön, dass wir nochmal drüber geredet haben.
Überhaupt nicht. Ich finde es gut.
Ich habe viel doch gelernt jetzt.
Für so einen gesellschaftlichen Dialog ist es doch furchtbar wichtig. Man bläst da was in die Welt hinaus. Dann kommt auf Twitter die kurze Antwort. Dann gibt es wieder die lange Antwort hier in dieser Sendung. Ist doch wunderbar. Hier gibt es Leute, die beschweren sich darüber, dass wir essen und haben unseren Podcast abbestellt. Er watscht die ab bei Twitter, sagt dann einfach, ja, dann verpiss dich doch so.
Ich habe gesagt, ab mit dir. Das ist die Gentle-Version von verpiss dich.
The gentleman would like to leave. So, wir essen jetzt nicht mehr. Ich esse nicht mehr. Hast du mich essen gehört in dieser Sendung?
Ich hab gerade gegessen. Hast du mich essen gehört? Das ist die Frage. Nee,
eben. Aber ich sitze auch nicht an den Radiogeräten da draußen und lausche auf die kratzigen Geräusche.
Thank you. Okay. Ja, ASMR it in. Wer auch was rausgebracht hat, sind Cass und Lucky Lukes. September für immer. Wo wir gerade beim Thema ASMR sind. Cass und Lucky Lukes haben wieder was rausgebracht. Und Lucky Lukes das erste Mal seit, weiß ich nicht, aber der ist jetzt zurück mit einer Hook von Cass auch noch. September für immer. In unserer Show, in unserer Radioshow. Gute und berechtigte Frage, die ich dir selber nicht beantworten kann. Wer sagte das? Sebastian Kurz auf die Frage, warum er nicht zurück, sondern zur Seite getreten ist. Belasch auf die Frage, warum er antisemitische Propaganda verbreite. Oder Raf Kamora auf die Frage, warum er so viele Autos hat, wenn er nur eins fahren kann.
Sag nochmal bitte.
Gute und berechtigte Frage, die ich dir selber nicht beantworten kann. Sebastian Kurz oder Belasch oder Raf?
Ich sag Sebastian Kurz.
Ich sag Raf Kamora.
Das stimmt sogar. Er hat eine Fragerunde gemacht und einer hat gefragt, warum holen sich reiche Leute eigentlich so viele Autos, wenn sie eigentlich eh nur eins fahren können? Und dann hat er so nachdenklich ein Smiley gepostet und hat geschrieben, berechtigte Frage, die ich dir nicht beantworten kann.
Ich kann sie mal aber beantworten, tatsächlich.
Warum?
Sie hat was mit Eigentum zu tun. Ah. Und der Eigenschaft bei Eigentum, dass man andere von der Benutzung ausschließen kann, wenn man es selber nicht benutzen möchte. Das ist Eigentum.
Ich glaube, es geht darum, geht vor allem auch um, ich jetzt Steuern zahle, kaufe ich mir doch lieber noch ein Auto. Kann ich zwar nicht fahren, aber immer noch besser als das Geld dem Staat zu geben, oder? Ich glaube, das ist auch ein Ding.
Ach so, und dann als Dienstwagen,
ich glaube, viele Leute kaufen im Dezember Autos.
Als Unternehmer braucht er diese Autos, um zu stunnen.
Betreff stunten.
Stunning.
Die Equipa braucht was zu fahren, Mann. Kennst du Raff über 1-2 Ecken eigentlich in Wien? Man kennt sich doch.
Ich weiß nicht, ob es über, also bestimmt über ein paar Ecken, aber ich war auf jeden Fall mal bei einem Raff Kamora-Konzert. Das war 2012 circa.
Krass, da war ich auch.
In der
aber in Berlin halt offensichtlich.
Also, ja. Und es waren halt so 30 Leute vor der Bühne. Und es war so, ich wusste da auch noch gar nicht, wer das ist. Ich habe den da quasi dadurch kennengelernt.
Witzig.
Ja, und jetzt ist es der Raf Camora. Das ist so ganz lustig.
Da kann ich nicht mithalten. Ich war nur zu zweit mit DJ Hausmarke von den Fantastischen Vier in einer Disco, als er mal aufgelegt hat.
Geil.
Und du warst der eine vom Dancefloor?
Auf drei waren wir auf dem Dancefloor.
Aber sowas ist doch generell irgendwie voll, ich finde das irgendwie voll wertvoll. Ich war auch mal bei so einem Trettmann-Konzert. Das war so einem super kleinen Club um 3 in der Früh. Der Eintritt hat 5 € gekostet und das waren halt so im Endeffekt 6-7 Kitschkrieg-Songs, die er da gespielt hat. Keine Ahnung, 20 Leute dort ungefähr. Und dann irgendwie ein paar Monate später ist Gasometer ausverkauft. Und sowas irgendwie so besonders, wenn man Leute noch in
und
so einem richtig
mal
kleinen
wir,
Kreis.
Verifiziert war bei uns.
Ja, in genau. Bei uns. Weißt du, in unserer kleinen Wohnung noch. Waren nur 4 Leute in der Wohnung.
Da war die da. Da ist sie extra gekommen.
Hm. Jetzt geht sie nicht mehr ans Handy.
Genau, jetzt dreht sie sich weg, wenn sie uns sieht. So auf Reeperbahnfest.
Cass, den wir gerade gespielt haben, der war bei einem Kendrick Lamar Konzert in Stuttgart vor so 300 Leuten und hat sich so dieses Section 80, das was vor Good Kid, Mad City, das Tape rausgemacht hat, er sich signieren lassen. Und er hatte so eine signierte Section 80 von Kendrick Lamar zu Hause und ist so, die nehme ich mit ins Grab. Mhm. Oder irgendwann, falls ich mal 1 Million brauche, vielleicht doch versteigern.
NFT, er sollte verbrennen und als NFT. Ist viel besser.
That's coastly, man. Okay, zweites Zitat habe ich noch. Pass auf.
Warte mal, darf ich eins dazu
sagen? Okay, mach du.
Weil ich
weißt du, was
ja,
mach du?
Gerade in der Hip-Hop-Branche gibt es eine Spur von Frauenfeindlichkeit. Eine Spur von Frauenfeindlichkeit.
Die sich so durch die Texte zieht, wogegen ich ankämpfen möchte und zeigen möchte, dass das nicht normal ist. Kitty Cat im Jahr 2008.
Das ist ja krass.
Campino von den Toten Hosen, immer mal wieder. Echo Freezy neulich oder Farid Bang im Gespräch mit dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stefan Keller.
Warum hast du jetzt diesen Typen recherchiert, nur damit es realistischer wird?
Ihr wisst ja, dass er sich für Keller ausgesprochen hatte.
Nee, aber das wirst du deswegen dann gesagt haben. Er möchte dagegen ankämpfen.
Gerade in der Hip-Hop-Branche, diese Person möchte dagegen ankämpfen und zeigen möchte, dass das nicht normal ist.
Ich fände es so lustig, wenn es Farid wäre.
Ja.
Ich glaube, ich sage einfach mal Farid.
Okay, dann sage ich Campino.
Campino von den Toten Hosen, der im Hip-Hop gerade
er gibt da so eine Spur. Das kann ich schon auch, das ist schon auch geil.
Gerade im Hip-Hop gibt es eine Spur, die nehme ich jetzt mal auf.
Gerade im Hip-Hop. Ist ja alles geil. Erzähl mal.
Echo Freezy.
Nein, geil. Aber jetzt neulich, sagst du.
Echo Fresh neulich hat er das gemacht. Eigentlich möchte ich daran gleich zwei
die 60 Arbeiterbars.
Die 60 Arbeiter, die 60 Gastarbeiterbars möchte ich spielen von Echo Fresh.
Oh, nee.
Wahnsinnig, zu welchen Themen dieser Mensch alles schreiben
Reime
kann.
Aus dem Ding ziehen kann, das ist echt hart.
Wirklich großartig. Und zwar gibt's am 30. Oktober war der 60. Jahrestag vom deutsch-türkischen Anwerbeabkommen hieß es ja. Und zwar die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in Deutschland. Und Echo Fresh hat da wieder einen rausgehauen.
Dazu. Nein, ich mache jetzt erstmal meine Zitate, aber wir spielen alles, was du möchtest. Hab gerade einen Love-Song geschrieben. Richtig cringe. War das Mark Forster, selbstreflektierter Sänger, GPC, rabiater Rapper oder Lars Unlimited, schelmischer Schreiberling?
Ich sage Lars Unlimited.
Ich habe geheime Zeichen bekommen, aber ich hätte auch GPC gesagt.
Oh shit. Ja, ist richtig. Voll richtig. GPC hat einen Love-Song. Er hat mir sogar, ich habe ihn dann so geschrieben, ey, bitte leak mal. Er hat mir so eine Aufnahme geschickt. Das ist so witzig. Ich freue mich auf alles, was von GPC rauskommt. Ja, es ist nur köstlich. Aber es wäre auch geil, dass Lars damit so, oh, ich habe jetzt für wen anders einen Love-Song geschrieben. Oh, richtig peinlich, Leute.
Ich muss sagen, also gerade wenn Lars Unlimited von Lars Unlimited die Rede ist und irgendwie hat man vorher auch nochmal drüber gesprochen. Ich habe heute das Video von Raffaello gesehen, von dem Shindy-Song. Raffaello. Habt ihr das jemals gesehen?
Ja, das ist so ganz weiß, ne? Und
er spielt auf Santorini.
Auf der Etagere.
Ja, genau. Er ist Pussy, das sieht so aus wie ein Macron, das er auf der Etagere bekommt.
Nee, er reimt Recamier auf Etagere und er sagt aber sie liegt auf der Reklamiere,
ja, genau.
Und sie bringt es auf der Etagere.
Genau, was, doch ist der mit den, was ist die Reklamiere?
Reklamiere ist sowas wie so ein, also, wie so ein Therapeuten-Couch. Sowas,
ja, ja,
so,
genau.
So ein
Fauteuil, nur länger.
Zum Sex machen.
Ja.
So quasi ein Love-Chair.
Love-Chair. Ja, whatever.
Aber total irres Video auch. Er geht ja dahin und fragt so einen Pater am Anfang, irgendwie, was er tun soll. Er muss
von dem sein sagen. Vater, oder?
Nein. Das ist der, das ist ein Priester.
So der.
Das ist ein Priester.
Okay, krass.
Ich den, er nennt ihn nur immer Vater, also weil heiliger Vater, also quasi. Also der Vater ist ein Priester und der Priester sagt, ja, ich fahre dann immer raus aufs Meer mit dem Boot. Dann sieht man in der nächsten Szene, wie er mit so einem Speedboot da rausfährt aufs Meer. Und dann dachte ich auch nur so, ja, genau das hat dieser Priester gemeint.
Ja, aber das ist ja der Joke daran.
Ja, genau. Das muss man sagen, das ist der erste Witz. Und es endet auch damit, dass er wieder zurückkommt zu diesem Pater und sagt, und, hast du es gefunden? Und er sagt, ja, ich mache einfach weiter mit dem Drama. Und dann sieht man ihn wieder auf diesem Speedboot, wie er den Stinkefinger zeigt. Und dann muss man sagen, ey, es ist konsequent. Also es ist wirklich konsequent durchgezogen.
Ich habe jetzt einen Major im Rücken. Da kann man nur noch Platin-Meldungen feiern. Gold wäre schon peinlich.
Verifiziert.
Richtig.
War das Sido 2008, Savas 2011 oder Luciano 2017?
Sag nochmal.
Ich habe ja jetzt einen Major im Rücken. Da kann man nur die Platin-Meldungen feiern. Gold wäre schon peinlich.
Okay, Sido?
2008, Savas 2011 oder Luciano 2017?
Ich sag Sido.
Ich glaube, ich sage Savas. Ich finde, Sido ist zu sympathisch für so eine Aussage.
Nee, es war echt Sido.
Oh, Mann.
Und 2008 in so einem Interview mit Hip-Hop, in so einem Interview mit hiphop.de, wo er gefragt wurde, ja, und jetzt haben ja Leute gesagt, und so, dein Album ist ein bisschen gefloppt, weil das ist zwar auf 1 gegangen erste Woche, aber danach dann irgendwie wohl nicht so lange Top 100 geblieben. Und war er gesagt, ja, das haben die jetzt nur gesagt, weil wir die Goldmeldung nicht rausgegeben haben, aber wir haben ja jetzt Independent, sind wir immer Gold gegangen und jetzt haben wir einen Major im Rücken, da ist eigentlich Gold peinlich und so jetzt. Wir machen erst die Platin-Meldung und so, das wird dann schon okay. Wow. Sagt er so, ja, aber bist du zufrieden mit den Verkaufszahlen? Er sagt, 170.000 geht schon.
So, ist schon okay. Vor allem 170.000 physische Einheiten verkauft. Ja, also das muss man sich echt mal vorstellen, Wahnsinn, dass das noch möglich war.
Ja.
Von der letzten Rammstein-CD sind am ersten Tag 500.000 weggegangen.
Die haben auch viel, viel so russische, japanische und polnische Generell Fans. Und
aber nichts, weltweit, oder? Nichtsdestotrotz, halt 500.000 Einheiten. Das, also 500.000 richtige CDs, das ist halt echt. Ich meine, wenn man sich überlegt, das haben so Leute wie Xavier Naidoo damals wirklich Minimum verkauft.
Absurde Zeiten.
Absurde Zeiten. Andrea Berg, ein Jahr lang in den Top 100. Die hat uns alle nass gemacht.
Würdest du was Physisches rausbringen, Viri? Oder ist dir das aus Umweltgründen nichts?
Ich würde es, glaube ich, wenn, dann sehr limitiert machen. Also jetzt für das Tape auf jeden Fall noch nicht.
Mach doch ein Tape.
Ich schätze mal, ja, das hatte ich auch schon überlegt. Aber ich würde es dann gerne so machen, dass es quasi auf Anfrage, also ich weiß gerade nicht, wie man es nennt, aber dass es quasi bestellt wird und also dann wird es erst
Vorbestellung.
Genau, Vorbestellung und aber auch nur sehr limitiert. Also ich möchte da nicht zu viel, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann, vielleicht ändert sich da mein Gehirn auch noch in die Hinsicht. Aber
ich muss ja echt sagen, dass so unser Traum war schon immer, auch eine Vinyl zu machen. So, das war einfach so diese Platte rausnehmen, also weil es halt auch so eine Jugenderinnerung ist.
Voll. Ja, und man ist es seinem Grafiker schuldig, finde ich, dass er sein Cover einmal auch größer als so Spotify zweimal 2 Zentimeter sieht.
Das stimmt. Ich habe noch ein Zitat.
Ah, bitte.
Ich bin politischer Dissident, ich bin Verfolgter. Attila Hildmann, Willy Brandt, Rudolf Hess oder Abstrakt?
Alter, was? Rudolf Hess war so ein Nazi-Typ, ne?
Das war der Typ, der nach England geflogen ist, um Frieden zu machen mit den Engländern.
Ich sage jetzt das, was Mauli sagt. Ich habe bis jetzt immer verloren.
Okay, dann ist es eigentlich egal, weil dann gewinnen wir beide oder verlieren wir beide. Dann sage ich Abstrakt.
Abstrakt?
Nee, Attila Hildmann.
Ja.
Ja. Ich sag, ja. Ja,
genau.
Attila Hildmann? Du auch? Es war tatsächlich Attila Hildmann.
Geil. Ja. Eri, noch nicht aufgeholt am Ende.
Endlich.
Nee, okay, aber in welchem Zusammenhang? Ich meine, eigentlich auch scheißegal.
In dieser...
Wir geben denen zu viel Fläche. Das würde in Österreich gar nicht passieren. Da würde man jetzt gar nicht...
Da würde Rudolf Kurz einschreiten. Ne? Wie heißt er? Stefan Kurz? Hans-Jürgen Kurz?
Ich weiß ich nicht.
Wie heißt er denn? Wie heißt er denn?
Basti. Euer,
Basti.
Der Basti.
Shorty.
Sebastian Kurz. Shorty.
Also ich dachte, das war ein Joke.
Ja, ja.
Nein, aber das stimmt wirklich, dass einfach überhaupt gar keine Fläche gegeben wird für Leute,
die kleine, irgendwie querdenken. Die kleine Zeitung ist voll auf Regierungskurs.
Nein, aber also es ist halt einfach, es wird kaum generell über QuerdenkerInnen wird überhaupt kein Wort verloren, habe ich das Gefühl. Also so wie ich es mitbekomme, was halt, glaube ich, ganz gut ist.
Na gut, nee, Attila Hildmann hat Riesen-Sorry bei Spiegel Online und hat wohl auch Spiegel Online ein Interview gegeben, wo dieser Satz wohl gefallen ist. Na gut. Hey, also.
Jetzt such dir einen aus.
Echo haben wir gespielt. Ich würde tatsächlich gerne noch Shirin David mit Kitty Cat Beer Ho Break a Ho spielen.
Na gut.
Tatsächlich. Bist nicht einverstanden damit? Du hast ihn ja angeteasert, den
ja,
Track.
Ich fand den Move, Kitty Cat zu holen, irgendwie krass. Aber als ich habe das vorher so erfahren, dass das passieren wird, dann war ich so, oh, krass. Und als ich gehört habe, war ich ein bisschen enttäuscht, irgendwie, weil so gefühlt Kitty Cats Part bestand so aus lauter Zeilen von ihr, so aus den letzten 15 Jahren.
Ist es so?
Ja.
Siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ich das Schaffen von Kitty Cat in den letzten 15 Jahren nicht eins zu eins verfolgt habe.
Aber ich meine, es ist eh cool, dass sie das gemacht haben und bla.
Ich fand es ein bisschen lustig, weil sie nochmal auf die Kanisterkopf-Geschichte eingegangen ist und so und einfach auch. Ich finde halt ganz ernsthaft, was ich mir gedacht habe, als ich dieses Video gesehen habe, die war ihrer Zeit 10 Jahre voraus.
Das auf jeden Fall.
Ja? Voll. 1,80 Meter und ich habe einen Pferdeschwanz. Okay.
Die ist ja auch, also so, die ist ja auch sehr amerikanisch sozialisiert aufgewachsen und so. Die hat das ja, also die war viel näher an dem, was von Amerika da erst ganz langsam rüberkam und sowas. Ja.
Die hat lange in Österreich gewohnt.
Auf jeden Fall. Ah, ja. Wirklich.
Ja, in der Nähe von Radgersburg, von der Riegersburg.
Kannst du Steiger fragen?
Okay, ich hätte noch eine kurze Frage am Ende. Die geht an euch beide. Und zwar, wenn ihr eine Selbsthilfegruppe leiten könntet, was könnt ihr anderen Leuten, die vielleicht in einer misslichen Lage sind, was könnt ihr denen gut vermitteln? Worüber könntet ihr hilfreiche Tipps geben?
Time Management.
Nicht.
Warum? Kannst du sagen, so macht ihr es am besten nicht.
Ich meine, es ist eh so, also ne, so ich glaube, die besten Suchtberater sind irgendwie so ehemalige Junkies oder so, und das glaub ich schon. Deswegen wäre das wahrscheinlich in dem Fall vielleicht gar nicht so abwegig. Aber glaubst du darüber, könntest du am besten erzählen so, oder anderen Leuten aus der Misere helfen?
Nee, ich glaube, ja, das wär jetzt ein bisschen jenseits von so Selbsthilfegruppe, aber ich glaube schon, dass ich sowas wie so Kampfsportseminare machen könnte, plus sowas wie Empowerment. Einfach so, ey, dass es auch so ein bisschen auf Zusammenhalt und Solidarität ankommt, dass es halt auf Gemeinsamkeit ankommt, dass es halt auch nicht darauf ankommt, dass man sich alleine nur durchboxen muss und über einem wacht nur Gott, sondern einfach, dass man schon auch versteht, dass das, was uns widerfährt, auch eine kollektive Leistung ist. Ja, oder Nicht-Leistung ist. Dass man von diesem Gedanken wegkommt, okay, ich muss es alleine schaffen, sondern dass man es halt eben auch gemeinsam schaffen kann. Schön. Das ist aber jenseits ein bisschen von Selbsthilfe oder das, was du gesagt hast.
Ja, ich meine, das könnte schon, also so ein Seminar würde ich durchgehen lassen. Du, Veri?
Ich glaube, ich könnte... Ist halt die Frage, ob ich selbst auch einhalten muss oder nicht. Aber ich glaube, ich kann so mega viel über achtsam und bewusst und gesund leben preachen, auch wenn ich es nicht immer selbst einhalte. Aber zu dem Thema weiß ich oberviel. Also ich glaube, das könnte ich ganz gut.
Und warum sagst du selber nicht einhalten? So, du beschäftigst dich viel damit, aber das fällt dir dann selbst manchmal schwer, das umzusetzen? Oder beschäftigst du dich deswegen damit, weil dir bei dir selbst auffällt, oh, irgendwie bin ich zerstreut oder...
Ja, beides eigentlich. Also einerseits zerstreut, andererseits interessiert mich das Thema halt voll. Also so generell dieses also so Achtsamkeitsübungen und Meditation und gesunde Ernährung und was das mit einem macht. Mhm. So. Und ich merke auch selber, wenn ich diese ganzen Tipps, die ich auch gerne anderen Leuten gebe, einhalte, dass es so gut tut, aber es geht halt einfach nicht immer.
Oh, was wäre jetzt so ein Tipp für mich, der sich manchmal ein bisschen verzettelt, ein bisschen...
Also Steigers Hintergrundinfo, Steigers Ding ist einfach, sich 3-4 Termine auf einen Tag legen und dann überall so halb zu spät und könnte ich nicht...
Ich war heute nicht zu spät.
Kommt der schon wieder? Ja. Nee, überhaupt nicht, heute eh nicht.
Aber er ruft mich gestern an und meint, hast du mich, steht es heute noch? Und ich so in dem Moment, in dem er angerufen hat, so, stimmt, das habe ich ihm auch noch versprochen. Und ich habe mich so auf so diesen einen Tag. Ich dachte wirklich gestern, ich bin aufgestanden und dachte, geil, ist total ist ja verrückt. Ich gehe zum Sport und dann ist einfach nichts. Fange ich an mit Sport und er ruft an und so. Ich so, ach ja, genau.
Schwierig, weil ich dich nicht so gut kenne. Aber ich glaube, was so generell, egal für wen, ein guter Tipp ist, ist eben so dieses ab und zu einfach in den Alltag Achtsamkeitsübungen einzuführen. Ich habe so zum Beispiel eine Übung, wo ich mir am Anfang auch gedacht habe, das ist irgendwie, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass das irgendwie hilft. Aber es ist echt einfach, es ist wie Meditation, wenn du allein mal in der Früh beim Zähneputzen denkst du ja nicht drüber nach, dass du Zähne putzt. Mhm. Und wenn du dir während dem Zähneputzen bewusst machst, wie du das gerade putzt, irgendwie mit welcher Hand du es hältst, man kann doch so quasi als Übung mal die andere Hand verwenden, weil das ist auch mega weird. Weil man sich eben, dann steht man im Badezimmer, putzt seine Zähne und denkt wirklich nur über diese eine Sache gerade nach. Und normalerweise, eben vor allem bei solchen routinierten Sachen, ist es halt so, dass man die macht, aber währenddessen schon ganz viele andere Sachen im Kopf hat. Und ich glaube, das hilft halt dann generell, ja, einfach sich bewusst zu werden, seinem Körper bewusst zu werden und wie jetzt der Tag ablaufen wird.
Machst du denn auch manchmal so Sachen, dass du absichtlich eine andere Route fährst zur Arbeit oder da, wo du täglich hin musst oder dich immer auf einen anderen Stuhl setzt, ganz bewusst?
Nö, so weit gar nicht. Also ich führe das echt so ein bisschen einfach in den Morning Routines ein, dass ich das dann so beim Zähneputzen oder dann halt mal so eine geführte Spotify-Meditation, weil es mir auch total schwer fällt, bei einer Sache zu bleiben. Also ich kann das eigentlich gar nicht. So, aber deswegen gebe ich immer den Tipp gerne weiter, weil ich weiß, dass wenn man es schafft, dass es richtig gut tut. Oder so duschen, wenn man während dem Duschen mal nur drüber nachdenkt, wie das Wasser sich gerade anfühlt und welches Shampoo oder was auch immer man verwendet, dann ist das gleich viel besonderer.
Das ist lustig, dass du das sagst, weil deine Texte sind auch sehr viel so im Moment mal gucken, was mache ich denn jetzt eigentlich gerade, weil wahrscheinlich würden andere Leute gar nicht darüber schreiben, dass irgendwie ihr Akku gleich leer geht oder so, aber das sagt ja auch was aus oder du transportierst ja trotzdem eine Situation oder so ein...
Momente wertschätzen.
Ja, voll. Ich glaube auch übrigens Achtsamkeit sind der natürliche Feind von Podcasts, weil ich glaube so Podcasts hören sich super viele Leute an bei Sachen, mir ist jetzt langweilig, die Wäsche aufzuhängen oder so, ich höre jetzt einen Podcast und dann eigentlich dabei die Wäsche auf, dann geht das schon und so. Immer. Also seid nicht zu achtsam, Leute. Schaltet doch nächste Woche ein, wie es wieder heißt. Klar. Vorher möchte ich noch einen Song spielen. Und zwar den du jetzt aussuchst. Du möchtest auch noch einen spielen.
Sonnenbank Flavor. Ich würde gerne Sonnenbank Flavor spielen von Bushido.
Herr Baron Bushido King. Wer wären wir, dass wir ihn nicht...
Und wer wären wir, wenn wir das nicht wertzuschätzen wüssten, dass es diese Songs jetzt auch auf Spotify gibt. Nicht? Und Sonnenbank Flavor, einer der schönsten Echo Fresh Songs, der jemals geschrieben wurde.
Kannst du Mauli fragen?
Gut, wo wir bei Achtsamkeit sind und angenehmen und unangenehmen Habits, die man so hat, wahrscheinlich. Was ist die unangenehmste Eigenschaft, die andere rasend macht an dir?
Kokain. Das wäre schon geil. Nee, Quatsch. Ich komme zu spät. Ich komme immer zu spät. Ich komme jedes Mal zu spät.
Du warst heute zu früh da, aber
weil ich dachte, wir kommen um 16 Uhr. Ich war 20 Minuten zu spät da und dann eigentlich 10 Minuten pünktlich.
Dann wurden wir zu spät.
Der ist voll okay. So, ich bin der Letzte, der sauer ist bei anderen, weil ich selber wirklich der Allerschlimmste zu spät kommen bin. Das ist irgendwie ja voll unangenehm und ist auch gar nicht so, okay, wenn es um mich geht, bin ich pünktlich und wenn es um andere geht, dann scheiß ich drauf, sondern das ist eigentlich einfach immer.
Ja, ich bin sehr schnell gestresst und ziehe dann alle anderen mit in den Stress. und so. Wir müssen in einer halben Stunde los und ich fange schon an, panisch zu werden, was man alles packen muss. Und alle anderen sind so, hey, wieso springst du schon auf?
Also und hast das du, ist bei mir ganz schlimm. Also du kommst in der Regel nicht zu spät?
Eigentlich nicht. Also es sind schon immer so, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Deutschland-Österreich-Unterschied. Also was ich so bei den Leuten, die ich hier kennengelernt habe und bei unseren Leuten in Wien, irgendwie gemerkt habe, ist, dass bei uns ist es ganz normal, dass man so um die 10 Minuten plus minus ist jeder zu spät. Das ist so ganz normal. Und irgendwie in Deutschland habe ich das Gefühl, es sind alle entweder zu früh oder pünktlich. So, außer du wahrscheinlich. Aber bis jetzt habe ich echt so...
Ich finde auch witzig, Alina meinte vorhin, du hast ihr geschrieben, ja, ich werde so 5 Minuten zu spät kommen. Weißt du, das ist doch kein zu spät kommen, wenn man 5 Minuten zu spät ist. Doch kein zu spät kommen. Panik. Aber ja, okay.
Hast du das Talent, dann so ganze Gruppen mit in dein mentales Desaster zu ziehen?
Ja, leider. Leider sehr.
Das finde ich krass, weil ich kenne das aus dem Familienverband. Es gibt einzelne Familienmitglieder, die, wenn die schlechte Laune haben, dann ziehen die andere mit, ja, so runter. Ja. Und es gibt andere, so, die haben schlechte Laune. Das ist, ja, gut. Ja. Hast du schlechte Laune? Auch schlecht. Ja. Aber witzig, dass es manche Leute so können, also die haben dann tatsächlich wirklich so eine Sogwirkung und bei anderen ist die schlechte Laune dann so ein bisschen wurscht. Ja.
Hast du denn was andere?
Hey, ich glaube, dieses doppelt und dreifach verplanen und irgendwie dann festzustellen, ah ja, da ist Hochzeitstag und ich habe eine Show in Heidelberg. Ganz mies. Ganz miese Kombi. Weil, also ich habe es irgendwann mal schon geschafft, dass ich wirklich tatsächlich, ich sage deshalb Heidelberg, weil ich wirklich in Heidelberg war und dann einen Anruf bekommen habe. Ja, also die Lesung morgen Abend hier in der Buchhandlung, kommst du pünktlich oder kommst du eine halbe Stunde früher?
Aber du warst in Heidelberg und wo war die Lesung?
Hier in Berlin. Am Rosenthaler Platz. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, das schaffe ich beim besten Willen nicht mehr. Also so normalerweise kriege ich es ja hin, irgendwie an zwei Orten fast gleichzeitig zu sein. Irgendwie so, wenn ich in Hamburg gewesen wäre, hätte ich gesagt, kein Ding. Komme, ich mache hier meinen Job bis 17 Uhr fertig. Ich bin um 19 Uhr am Rosenthaler Platz und fahre am gleichen Abend wieder zurück nach Hamburg. Das hätte ich gemacht. Sowas würde ich durchziehen. Aber Heidelberg, anderes Ende von Deutschland, das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Sorry, tut mir leid. Ja.
Na gut, nun sind wir jetzt zum Glück nicht in Heidelberg, sondern hier in deiner Wohnung. Und deswegen spielen wir jetzt...
Ich hätte noch einen. Nina Tuba und Molly Moon. Nina Tuba schon öfter mal gespielt. Auf jeden Fall auf dem Weg, sich auch als Rapperin einen Namen machen zu wollen.
Viel Erfolg dabei. Unseren Segen hast du. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Und danke, dass du hier warst, Vera. Es war wunderschön mit
Vielen
dir.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Bitte immer gern wieder.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.